Der Wald. Am Ende der Straße fing er an, der Wald. Die Ligusterhecke des letzten Hauses streckte ihre Zweige nach den ersten Hainbuchen des Waldes aus, wenn der alte Ellerbeck zu erschöpft war, den Liguster zu schneiden. Er lebte allein im letzten Haus der Straße, seitdem die Frau gestorben war und der Sohn davongegangen. Der Wald hatte sich von allen am wenigsten verändert. Auch die Alten im Viertel hatten kaum Veränderungen an ihm bemerkt. Ein Baumhaus war längst vom Sturm weggeweht. Die 12-jährigen Jungen, die es gebaut hatten, waren erwachsene Männer geworden, die ihrer Wege gingen. Die kleinen Erdbeeren wuchsen nicht mehr. Vielleicht war es ihnen zu dunkel geworden im Wald. Noch immer gab es keine leicht gehbaren Wege, die Spaziergänger eingeladen hätten, in den Wald zu gehen. Er war ohne Trimmpfade geblieben, keine Lehrtafeln an den hohen Bäumen. Die Lichtungen waren eher einsam als Licht. Das Unterholz war dicht, ab und zu ein Moosteppich, der alle Schritte dämpfte. Die Buschwindröschen, die Waldhyazinthen und Veilchen, Boten des Frühlings, zogen sich schon in den ersten Tagen des Juni zurück. Das wilde Geißblatt wuchs nun neben dem Waldmeister, der bald Früchte tragen würde. Kleine, stachelige Früchte, in denen sich Fell verfing und Gefieder. Tümpel hatte der Wald, keine sehr tiefen Tümpel. Nur bis zu den Knien konnte man in ihnen versinken und sich dennoch sehr mühen, aus ihnen herauszukommen. Schuhe waren schon zurückgelassen worden in den Tümpeln und einmal ein kleiner Gummistiefel. Es kam vor, dass man Knochen in diesem Wald fand, blasse Knochen von kleinen Wirbeltieren und von großen. Kein Wolf in dem Wald, kein Rotkäppchen. Doch es geschah dort etwas, was nach dem Herzschlag griff und ihn vielleicht auf ewig stehen bleiben ließ. Tod in diesem Wald. Troll. Troll war ein gemütlicher Hund. Das verdankte er den Genen seiner Mutter, die lauter gut gelaunte Hütehunde zu ihren Vorfahren zählte. Trolls Vater, ein leicht erregbarer Terrier, dessen rötliches Fell Troll geerbt hatte, ließ hingegen keine Wildspur links liegen und ging gern einmal für Stunden im Unterholz eines Waldes verloren. Zu sagen, Troll sei ein gehorsamer Hund, wäre jedoch übertrieben gewesen. Er war einfach der anhängliche Typ, der den Menschen, zu dem er gehörte, nicht gern aus den Augen verlor. Darum drehte Troll sich an diesem Tag im Juni dauernd nach ihm um und schien erleichtert, wenn er ihn auf dem nahen Waldweg sah. Ein tückischer Weg, der den Menschen leicht ins Stolpern brachte, Wurzeln, die sich aufbäumten unter der Erde, altes feuchtes Laub, das diese Wurzeln verbarg, naheliegende Tümpel, die auf einen unbedachten Schritt lauerten. Ein unwegsamer Weg. Troll lief jenseits des Weges, trat da und dort letzte Buschwindröschen platt, ließ sich von Glitzerpapier narren, indem er ein liegengelassenes Schokoladenei zu finden glaubte, ein Fund, der ihm dann und wann in seinem 6-jährigen Leben gelungen war, und scharrte unter den Farnen, bis er vor einer dieser Farngruppen jäh stehen blieb. Sträubte sich sein Fell? Troll hörte den Pfiff des Menschen, der schon weitergegangen war, doch Troll tat etwas Unerwartetes. Er folgte dem Pfiff nicht. Dieser Geruch, der ihm in die schwarze Hundenase geriet, hielt ihn fest. Trolls Mensch war an einer Weggabelung angekommen und wartete. Pfiff noch einmal, lang und anhaltend, ein wenig verdrossen. Troll bellte, Troll jaulte, Troll wehklagte. Da endlich hörte sein Mensch auf ihn und kehrte um, ging mit schneller werdenden Schritten zurück, um mit eigenen Augen zu sehen, was Troll dort im Unterholz gefunden hatte. Beinahe versteckt von einem großen Adlerfarn und neben den Knochen eines kleinen Tieres. Etwas, das nackte, dünne Storchenbeine hatte, deren Füße in Fellstiefeln steckten. Der kurze Tüllrock hatte sich hochgeschoben. Der obere Teil des Körpers blieb von den Blättern des Farn verborgen. Trollsmensch fluchte, als er das Handy nicht in seinen Taschen fand. Er zögerte, dieses tote Mädchen dort liegen zu lassen, hatte den Impuls, es zu bergen. Doch dann nahm er den Hund an die Leine und lief aus dem Wald, den kürzesten Weg aus dem Wald. Er kam nicht an Ellerbecks Hecke vorbei und auch nicht an Theos Haus. Troll lief voraus, dass sich die Leine spannte. Helles Haar. Die Tote war jung. Ihre Haare waren hell wie der Weizen, der anfing auf den Feldern zu wachsen. Die Würgemale an ihrem Hals schimmerten bläulich. Sie hatte einen Tüllrock angehabt, eine Bluse, an der Knöpfe fehlten. Ihre Füße hatten in fellgefütterten Stiefeln gesteckt. Jetzt wurde sie in der Rechtsmedizin der Universitätsklinik verwahrt. Nein, keine Vergewaltigung. Vielleicht war der Täter gestört worden. Vielleicht war es ihm um etwas anderes gegangen. Ihre Eltern waren unterwegs zu ihr, von einer kleinen Reise kommend. Konnte man ein 17-jähriges Kind nicht allein zu Hause lassen? Unbeaufsichtigt? Unbehütet? Diese Fragen würden sie sich bis zum Ende ihres Lebens stellen. Die Frage, wie sie in einen Wald im Norden von Hamburg gekommen war, stellten sich die Kommissare, die nun zu der Soko Wald gehörten. Das weizenblonde Mädchen hatte am südlichen Rand der Stadt gelebt, 38 Kilometer Luftlinie. Vielleicht war sie in einem Kofferraum gereist.